Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: Die sri lankische Armee hat die Hochburg der tamilischen Rebellen, die Stadt Kilinochi, erobert. Frage: Was bedeutet das in diesem Bürgerkrieg? Die israelische Armee hat weitere 30 Ziele im Gazastreifen bombardiert. Die Proteste mehren sich. Wir fragen nach den Absichten der Israelis und nach den Überlegungen der Palästinenser. Der Gasstreit zwischen Russland und der Ukraine ist noch nicht beigelegt. Die Versorgung Westeuropas ist bisher aber nicht betroffen. Später der Schweizer Spitzenmanager Rolf Soiron erwartet eine schwere Krise. Aber man könne sie überstehen, je nachdem. Und der Lastwagenverkehr sei schrötig, aber nötig, sagt die EU den Tirolern, die nach besserer Luft ringen. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selk und jetzt zuerst Christian Lüscher mit dem Nachrichtenüberblick.
Im Norden von Sri Lanka hat die Armee die Kontrolle über das Zentrum der tamilischen Rebellen, die Stadt Kilinochi, übernommen. Sri Lankas Präsident Rajapakse sprach am Fernsehen von einem großen Sieg und forderte die Tamilen auf, den bewaffneten Kampf aufzugeben. Eine Website der Tamilen bestätigte, Kilinochi sei aufgegeben worden. Das Hauptquartier der Tamil Tigers sei verlegt worden, der Kampf gehe weiter. In der Hauptstadt Colombo starben 3 Angehörige der Armee bei einem Sprengstoffanschlag eines Selbstmordattentäters. Eine Woche nach Beginn der israelischen Militäroffensive im Gazastreifen haben in den Palästinensergebieten tausende Menschen gegen die Luftangriffe protestiert. Auch anderswo kam es zu anti-israelischen Demonstrationen. So gingen in Istanbul etwa 5000 Menschen auf die Straßen, in Indonesien mehr als 10.000, in Bulgarien etwa 1.000. In Bern gab es ebenfalls eine Protestaktion. Mehrere hundert Menschen haben für eine Waffenruhe in Gaza demonstriert. Zur Kundgebung aufgerufen hatte das sogenannte Netzwerk Schweiz für einen gerechten Frieden in Palästina, Israel. Erneut attackierten israelische Kampfflugzeuge nach Angaben eines Armeesprechers mehr als 30 Ziele der radikal-islamischen Hamas. Im Gegenzug feuerten militante Palästinenser mehr als 20 Raketen auf israelische Städte ab. Nach einer 3-tägigen Sperrung ist in Pakistan eine wichtige Versorgungsroute nach Afghanistan wieder geöffnet worden. Die Straße über den Khyber-Pass im Nordwesten Pakistans sei wieder für den Verkehr freigegeben, teilen die Behörden mit. Sie war aus Sicherheitsgründen gesperrt worden, wegen einer Militäroffensive gegen Extremisten in dieser Region. Im Gasstreit zwischen der Ukraine und Russland zeichnet sich noch keine Entspannung ab. Die Lage ist aber unübersichtlich. Der russische Konzern Gazprom wirft der Ukraine vor, Gas abzuzweigen, das für Westeuropa bestimmt ist. Doch die deutsche Handelsgesellschaft Wingas teilte mit, man habe bisher die vereinbarten Mengen erhalten. Gasversorger in Polen, Österreich und Ungarn äußerten sich ähnlich. Russland verlangt von der Ukraine, dass sie künftig Weltmarktpreise für das Erdgas zahlt. Gestern wurden die Lieferungen an die Ukraine eingestellt. In Belgien hat das Parlament der neuen Regierung von Herman Van Rompuy das Vertrauen ausgesprochen. Der neuen Koalition gehören dieselben 5 Parteien an wie bei der Vorgängerregierung unter Ministerpräsident Le Terme. Le Terme war zurückgetreten, weil Mitarbeiter von ihm Druck auf die Justiz ausgeübt hatten. Diese untersuchte den Verkauf der angeschlagenen Fortis Bank an den französischen Paribas-Konzern. In Österreich hat die staatliche Finanzmarktaufsicht die Privatbank Medici unter ihre Kontrolle gestellt. Die Bank Medici ist schwer betroffen vom Betrugsfall Madoff in den USA. Nach einem unbestätigten Zeitungsbericht hat die Medici Bank über 3 Milliarden Dollar ins Schneeballsystem von Madoff gesteckt. Sie wäre damit weltweit die am meisten betroffene Bank. Wer in der Schweiz mobil telefoniert, ist seinem Anbieter treu und zahlt deshalb häufig zu viel. Dies haben Erhebungen des Internetvergleichsdienstes Comparis ergeben. Insgesamt könnten die Kunden von Swisscom, Orange und Sunrise pro Jahr rund 2 Milliarden Franken sparen, wenn sie jeweils das günstigste Angebot benutzten. In der Regel sei das heute ein Prepaid-Angebot, schreibt Comparis weiter. Die Kundentreue der Schweizer Mobilfunknutzer sei unter anderem auch damit zu erklären, dass die Angebote einen unüberblickbaren Tarifdschungel darstellten. Zur Börse in der Schweiz blieb die Börse heute geschlossen. Mehrere europäische Aktienmärkte aber nahmen den Betrieb auf und verzeichneten am ersten Handelstag des Jahres deutliche Gewinne. Paris schloss 4% im Plus, Frankfurt und London mit rund 3%. Zum Sport. Auch die Schweizer Eishockey-Meisterschaft ist ins neue Jahr gestartet. Rachel Mürit.
In der 35. Runde wurden zwei Partien ausgetragen. Bern gewinnt gegen Genf Servette mit 3:0. In einer eher zähen Partie fiel das erste Tor der Berner erst in der 34. Minute. Dann gewinnt Biel gegen die Rapperswil Jona Lakers mit 3:2. Das entscheidende Tor für die Bieler erzielte Rico Fata. Heute Abend gibt es noch eine weitere Partie, die ZSC Lions empfangen Lugano. Die Schweizer Eiskunstläuferin Sarah Meyer hat für die Europameisterschaften in Helsinki Mitte Januar Forfait erklärt. Nach einem Bandscheibenvorfall gehe es ihr zwar besser, aber die Zeit für eine Vorbereitung sei nun zu knapp, so Meyer. An den letzten beiden Europameisterschaften hatte sie zweimal Silber gewonnen. Der Schweizer Roger Federer ist mit einer Niederlage ins Tennisjahr 2009 gestartet. Der Weltranglistenzweite verlor im Halbfinale eines Showturniers in Abu Dhabi gegen den Schotten Andy Murray mit 6:4, 2:6 und 6:7. Das erste ATP-Turnier des Jahres beginnt am Montag in Doha.
Das Wetter. Im Norden liegt morgen Hochnebel, dessen Obergrenze langsam gegen rund 1300 Meter sinkt. Dabei löst er sich stellenweise auf. Darüber scheint die Sonne. Im Mittel- und Südtessin ist es trüb und es nieselt oder schneit ein wenig. Die Temperaturen erreichen im Norden mit Bise -3 und im Süden +2 Grad. Am Sonntag liegt im Mittelland oft Nebel oder Hochnebel mit einer Obergrenze um 800 Meter. Sonst scheint trotz einiger Wolken die Sonne. Die Temperaturen erreichen im Norden -3 und im Süden +3 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News mit diesen weiteren Themen. Der siebte Tag. Israel bombardiert weiter. Wieso und mit welchen Aussichten? Fragen an einen führenden Journalisten in Jerusalem und Fragen an führende Palästinenser in Ramallah. Der schwere Schlag. Die Armee Sri Lankas erobert Kilinochi. Die Tamil Tigers verlieren ihre Hochburg. Beim Gespräch über die Wirtschaftskrise der Blick zurück. 2000 Jahre zurück.
Dann reden die von unglaublichem wirtschaftlichem Chaos, sozialem Chaos, politischem Chaos. Welten sind in voller Veränderung. Und am Ende gibt es einen Weihnachtsstern. Ich glaube, hier liegt schon eine Symbolik drin.
Top-Manager Rolf Soiron mit Gedanken deutlich über das letzte Quartal zurück. Schließlich, der Brummi bringt, sagt Brüssel den Tirolern, welche Frachten lieber auf die Bahn laden würden. Echo der Zeit. Seit 7 Tagen greifen israelische Flugzeuge und Schiffe Ziele im dicht bevölkerten Gazastreifen an. Ergebnis: 430 Tote, 2200 Verletzte, Sachschäden in enormer Höhe. Ein hoher Hamas-Vertreter getötet. Israel wehrt sich so gegen Raketenangriffe der Hamas, welche angekündigt hatte, sie würde sich nicht mehr an den bisher geltenden Waffenstillstand halten. Ich sprach mit Gad Lior, dem Chef des Jerusalem-Büros der Zeitung Yediot Acharonot. Wissen Sie, was genau Israel erreichen will mit dieser Gewaltaktion?
Es gibt ein Ziel, man soll keine Raketen mehr auf Israel schicken. Natürlich möchte man Frieden haben, das sieht aber jetzt nicht so aus, dass man Frieden haben wird.
Aber hat man nicht mit dem Waffenstillstand, also mit Reden mit der Hamas, im letzten halben Jahr wesentlich mehr erreicht?
Ja, aber dieser Waffenstillstand hat aufgehört. Das heißt, 5 Monate nach dieser Waffenstillstand angefangen hat, hat die Hamas angefangen, wieder Raketen auf Israel zu schicken. Das war dann einseitig. Israel hatte gehalten diesen Waffenstillstand und die Hamas nicht. Und dann hat Israel gedroht, wie es 6, 8, 20 und 30 Raketen im Tag würden, dass wenn es so weitergeht, dann wird Israel reagieren.
Ist denn dieser disproportionale Einsatz von Gewalt, verspricht der wirklich, diese Aktionen zu unterbrechen? Ist es nicht so, dass diese relativ einfachen Kassam-Raketen wiederkommen werden?
Es sieht aus, dass man wirklich zu stark reagiert, aber man hat schon davor, wie Sie ganz genau wissen, reagiert. Das heißt, man hat versucht, es in anderen Wegen zu machen. Man wollte auch sprechen mit der Hamas, aber die Hamas erkennt nicht Israel. und hat Israel reagiert und hat dann am ersten Tag mit Flugzeugen, 80 Flugzeuge haben bombardiert den Gazastreifen. Man dachte, es ist vielleicht genug. Und was ist dann geschehen? Die Hamas hat noch mehr Raketen auf den Süden von Israel geschickt.
Die Israelis bringen ja mit dieser Aktion jetzt diejenigen, mit denen sie reden können, Abbas, die Fatah, in eine extrem schwierige Lage. Und die Hamas kriegen sie wahrscheinlich nicht weg. Ist es nicht möglich, dass sie am Schluss mit einem schlechteren Resultat dastehen?
Es ist so, aber man muss mal nachdenken. In Jordanien, der König schweigt beinahe. Der Präsident von Ägypten und der Außenminister von Ägypten sagt den Hamas, man hat euch gedroht, wir haben euch gesagt, schickt nicht die Raketen. Und die Fatah, der Mahmoud Abbas, sitzt ziemlich still. Ich glaube beinahe, also das darf man vielleicht nicht sagen, er ist beinahe froh darüber, dass man gegen den Hamas kämpft. Natürlich nicht auf die ganzen hunderte Tote von den Palästinensern im Gazastreifen, da ist keiner froh, auch nicht in Israel. Aber viele meinen, die palästinensische Seite, dass wenn der Fatah dort herrscht in Gazastreifen, kann es vielleicht auch in 2, 3, 5 oder 10 Jahren Frieden geben. Mit Hamas gibt es keinen Frieden.
Die Sorge im Rest der Welt, wenn ich das mal so formulieren darf, ist ja die langfristige Wirkung. Kurzfristig mag Israel einen Effekt erzielen, langfristig unterstützt man eine Angst, eine Erniedrigung im islamischen Raum und letztlich damit auch eine Radikalisierung. Ist das nicht eine Sorge, die man in Israel teilt?
Es ist bestimmt da, diese Sorge. Man muss mal denken danach, Israel hat Frieden mit Jordanien und Ägypten, aber nicht mit Syrien und leider nicht mit Saudi-Arabien und leider nicht mit Libanon und leider nicht mit Iran. Und diese islamische Welt ist ganz gegen Israel. Das macht bestimmt nicht gut, dieser Krieg jetzt im Gazastreifen für die Beziehung zu diesen Ländern. Nämlich es waren ja nur in den letzten Monaten Gespräche über Frieden mit Syrien. Die sind jetzt auch abgebrochen. Man muss natürlich irgendwas machen dafür, dass es endlich nach 60 Jahren hier Frieden im Nahen Osten gibt und nicht immer wieder ein Krieg und leider in die letzte Zeit jede 2 Jahre ein Krieg.
Wenn jetzt Umfragezahlen der einzelnen Kandidaten für die bevorstehenden Wahlen veröffentlicht werden, kommt man nicht irgendwo an eine Grenze, auch moralisch, als Zeitung, als Medium, wenn man über einen Krieg berichtet, wo Leute umkommen, wo geschossen wird, wo Angst und Terror herrscht, und man gleichzeitig 1:1 umsetzt, wem nützt das, wie viel politisch?
Es ist richtig, ich kann Ihnen sagen, von unserer Zeitung aus, es ist ziemlich schwer zu schreiben, was geschieht im Gazastreifen, wenn die Journalisten und die Fotografen nicht rein können. Auch die anderen von anderen Ländern können nicht rein, nämlich dort schießt man, es ist Krieg dort. Die Medien berichten, was dort geschieht, aber und sie haben wirklich Einfluss auch auf die Politik. Und inzwischen kann man sagen, sind die Zeitung, die Medien in Israel, Fernsehen und so für diesen Kampf gegen die Hamas, aber das dauert nicht mehr lange. In 2, 3 oder 5 Tagen ist das fertig und dann kommt natürlich das Publikum und dann auch die Zeitung und Fernsehen und Radio und sagen, bis hier, also nicht mehr weiter, wir wollen nicht Tote haben, Verletzte, man soll aufhören mit diesem Krieg. Olmert und Barak haben vielleicht noch ein paar Tage Ruhe, bis auch die Ferien in Amerika und in Europa fertig sind am nächsten Montag.
Gad Lior, er ist Chef des Hauptstadtbüros von Yediot Ahronot. Die gemäßigteren Palästinenser seien womöglich nicht ganz unglücklich darüber, dass Israel die Hamas unter Feuer nehme, meint er. Diese gemäßigteren Palästinenser bestreiten das allerdings ziemlich heftig. Irene Meyer hat mit verschiedenen Palästinenservertretern in Ramallah auf der Westbank gesprochen.
Deprimiert, wütend und konfus, alles gleichzeitig. Selbst in den höchsten Sphären der palästinensischen Autonomiebehörde ist alles voller Widersprüche. Siad Abu Eina, stellvertretender Minister in Ramallah, personifiziert dies. Einerseits kritisiert er die Hamas scharf. Die militärische Auseinandersetzung mit Israel zu wagen, wenn man sowieso unterlegen sei, sei dumm. In einer solchen Situation müsse man clever sein. Dann beschuldigt er Israel, ständig vom Verhandlungstisch davonzulaufen und jede gewaltlose Alternative zu Hamas schon im Ansatz zu zerstören.
You know, we are not Israel always trying to run away from the negotiation table.
And egal, ob der palästinensische Präsident Arafat oder Abbas heiße, er werde von Israel geschwächt. Und nun ist dieser Abbas in einer unmöglichen Situation und mit ihm die Fatah. Ihr sei es nur recht, wenn Israel die Hamas im Gazastreifen vernichte, heißt die böse Anschuldigung.
No at all. No at all. We don't like to see the Israelis. We want ourselves to crush Hamas, yes.
Ziad Abu Eina weist dies vehement zurück. Nein, Abbas und Fatah wollten die Hamas selber entmachten. Wir wollen nicht auf israelischen Panzern in den Gazastreifen einfahren, sagt Abu Eina. Trotz Dementi und Einheitsappellen, Präsident Abbas und die Seinen haben ein großes Glaubwürdigkeitsproblem. Kadura Fares, ehemaliger Parlamentarier, ist einer der ersten in der Fatah, der es laut ausspricht.
According our traditions and our program,
als erstes müsste Abbas die Verhandlungen mit Israel aufkündigen, sagt Fares, und dann endlich von seinem eigenen Planeten herunterkommen zu den palästinensischen Bürgern. Es gäbe einen dritten Weg zwischen fruchtlosen Verhandlungen und gewalttätigem Widerstand.
And then he said, next Friday I will implement my right as a human to pray in Al-Aqsa Mosque. Next Friday I will go there, please.
Der palästinensische Präsident könnte von seinem Recht als Mensch Gebrauch machen und von Ramallah nach Jerusalem marschieren, um am Freitag in der Al-Aqsa-Moschee zu beten, von Hunderttausenden Palästinensern begleitet. Der israelische Checkpoint Kalandia zwischen Ramallah und Jerusalem würde wegfliegen, ohne Gewalt, glaubt Fares. Doch wahrscheinlich komme es anders.
Everything will be changed. It's according the result of this dirty war.
Nach diesem schmutzigen Krieg gegen die Palästinenser wäre alles anders sein. Wenn Israel eine Bodenoffensive beginne und diese lange dauere, könnten die Palästinenser den Regierungssitz von Abbas stürmen und den Präsidenten davonjagen, sagt Kadura Fares. Das schlimmste Szenario für die Palästinenser zeichne sich nach einer Woche bereits ab.
The worst outcome is Israel will receive a message from the international community somehow that you have a green light to continue.
Wenn Israel von der internationalen Gemeinschaft grünes Licht bekomme, den Gazastreifen und seine Bewohner weiter zu bombardieren, genug Zeit erhalte, um die Hamas zu entmachten, dann breche im besetzten Westjordanland die dritte Intifada, der palästinensische Aufstand, aus. Die zerrissene Fatah und ein konfuser Präsident. Die Hamas muss gar nicht mehr viel dazu tun. Ayman Darahme, Hamas-Abgeordneter in Ramallah, Professor der Chemie jedenfalls, hält sich zurück mit der Kritik am Präsidenten. Und auf den Vorwurf der Fatah und Israels, die Hamas halte die Bevölkerung im Gazastreifen als Geisel, erwidert er: Die israelische Besatzung mache die Palästinenser zu Geiseln. Natürlich wisse er, dass es Gaza-Bewohner gebe, die die Hamas nicht mögen und nicht mit ihr einverstanden seien, aber die gewählte Führung entscheide in einer solchen Situation. Der Preis sei hoch, aber jetzt stehe man an einem historischen Wendepunkt. Wenn sich die Hamas und die Palästinenser beugten, würden sie die palästinensische Sache verkaufen und verraten und in Zukunft nur noch im Rahmen israelischer und amerikanischer Bedingungen verhandeln. Auf militärische Fragen gibt Darahme keine konkrete Antwort. Woher die weitreichenden Raketen kommen zum Beispiel oder wie eng die Zusammenarbeit mit der schiitischen Hisbollah im Libanon ist. Die Hamas habe zwei Optionen: einen Waffenstillstand, wenn Israel die Blockade des Gazastreifens aufhebe, oder weiterkämpfen mit Widerstand im Gazastreifen und Raketenbeschuss auf israelisches Gebiet. Wenn Israel mit Bodentruppen einmarschiere, könnte es zu Überraschungen kommen, sagt Ayman Darahme. Er erinnert an die massive Invasion Israels 2002 ins Westjordanland. Damals hätten ein paar hundert palästinensische Kämpfer im Flüchtlingslager von Jenin der israelischen Armee 2 Wochen lang Widerstand geleistet. Und sie seien sehr viel schlechter ausgerüstet gewesen, als es die Hamas heute im Gazastreifen sei.
Irene Meyer war für uns in Ramallah. Die Rebellen der Tamil Tigers auf Sri Lanka haben heute eine ganz schwere Niederlage erlitten. Sie verloren die Stadt Kilinoche an die Regierungstruppen. Kilinoche, welches sie, die Tigers, vor einem Jahrzehnt erobert und welche sie seither als ihre eigentliche Hauptstadt bezeichnet hatten. Kai Küstner von der ARD, der Kampf um Kilinoche und allgemein die Kämpfe auf Sri Lanka.
Glaubt man Sri Lankas Militärs, dann sind die in ihrem Unterfangen, die Tamilenrebellen militärisch in die Knie zu zwingen, ein wichtiges Stück weitergekommen. Sri Lankas Regierung kostet den von ihr verkündeten Erfolg weitlich aus. Präsident Rajapakse spricht von einem Sieg für ganz Sri Lanka. Die Armee vom größten Triumph in ihrem, so wörtlich, noblen Kampf gegen den Terrorismus. Unabhängige Einschätzungen der Lage gibt es kaum, weil die Regierung die Berichterstattung streng überwacht. Tatsächlich aber hatten die Regierungssoldaten zuletzt offenbar immer mehr bislang von den LTTE-Rebellen kontrollierte Gebiete erobert. Die stehen nach Angaben des Militärsprechers jetzt mit dem Rücken zur Wand. Die Einnahme Kilinochis ist ein wichtiger Sieg für die Regierungstruppen. Danach nämlich können wir die Rebellen im Osten der Insel weiter unter Druck setzen. Das wird ein schwerer Schlag für die LTTE. Der Kampf zwischen der Regierung und den sogenannten tamilischen Befreiungstigern tobt auf der beliebten Urlaubsinsel seit einem Vierteljahrhundert. Präsident Rajapakse hatte angekündigt, den Aufstand der Rebellen ein für alle Mal beenden zu wollen. Doch viele Beobachter, wie auch der Friedensaktivist Jehan Pereira, bezweifeln, dass dieser blutige Konflikt militärisch überhaupt lösbar ist. Die Rebellen könnten sich aus den Städten zurückziehen und sich auf klassische Guerillataktiken verlassen. Aus dem Dschungel können die eine andere Art von Krieg führen. Es ist also wahrscheinlich, dass sich die Art des Konflikts verändert, aber dass der Krieg weitergeht, bis es eine politische Lösung gibt. Eine politische Lösung hieße Zugeständnisse an die tamilische Minderheit. Die nämlich fühlt sich von der singalesischen Mehrheit praktisch seit Staatsgründung benachteiligt. Seit den 80er Jahren kämpfen die sogenannten Befreiungstiger für unabhängige Gebiete auf der Insel. Nach Regierungsangaben schrumpfen die in Rebellenhand befindlichen Territorien nun immer mehr zusammen.
Holcim, Noble Biocare und Lonza, drei Schweizer Konzerne mit Milliardenumsätzen und mit zusammen über 100.000 Mitarbeitenden weltweit. An der Spitze dieser Unternehmen sitzt ein und derselbe Mann, der Basler Rolf Soiron. Ein wichtiger Manager und doch nur wenigen bekannt. Er hat viel zu tun, um seine Firmen durch die Krise zu steuern, aber seine Überlegungen gehen weit über das unmittelbare Wohl der Unternehmen hinaus. Sabine Manz sprach mit dem ungewöhnlichen Unternehmer.
Ruhig, unauffällig und sehr konzentriert tritt der 63-jährige Rolf Soiron auf. Mit 40 Jahren Erfahrung in der Wirtschaft hat er einiges erlebt, aber auch ihn lässt nicht kalt, was derzeit geschieht. Typisch für ihn, der nicht Ökonomie, sondern Geschichte studiert hat, er greift weit zurück, zu den alten Propheten, die auf Weihnachten hinweisen.
Dann reden die von unglaublichem wirtschaftlichem Chaos, sozialen Chaos, politischem Chaos. Welten sind in voller Veränderung. Und am Ende gibt es einen Weihnachtsstern. Ich glaube, hier liegt schon eine Symbolik drin, an die ich fest glaube. An jedem Tunnel gibt es ein Ende.
Das Licht am Ende des Tunnels, das mag banal sein, aber in einer Zeit der weltweiten Verunsicherung, wo Panik sich ausbreitet wie ein Virus, ist es nicht einfach, das Positive zu sehen. Das Management hier zu stützen, betrachtet Rolf Soiron derzeit als eine seiner wichtigsten Aufgaben.
Etwas sehr Entscheidendes ist, dass eine Mannschaft auch in schwierigen Zeiten an sich selber glaubt, genauso gut wie früher Seefahrer mit ihren Segelschiffen durch Stürme durchgesegelt sind und das Zutrauen gehabt haben, sie kommen durch diesen Sturm durch.
Rolf Soiron ist kein Mann der Schönwetterparolen. Nüchtern analysiert er, wägt seine Worte ab, ohne etwas zu verschleiern.
Ich glaube, es kommen sowohl in der Finanzwirtschaft wie in der Realwirtschaft kommen noch einige Erschütterungen auf uns zu. Und es gibt auch Teile der Welt, in denen sich diese Erschütterungen in politischen Folgen ausdrücken, also wir sind noch nicht am Ende.
Rolf Soiron beschäftigt nicht nur das Wohl seiner Firmen, das hier und heute. Wir werden aus der Krise herauskommen, sagt er, aber...
Die große Frage ist, wie wird die Welt am Ende dieser Phase, dieses Sturmes aussehen?
Angesichts der wirtschaftlichen Aussichtslosigkeit werden die sozialen Spannungen vielerorts auf der Welt zunehmen, ist Soiron überzeugt. Er denkt aber auch an die geopolitischen Verschiebungen. Die Dominanz der USA werde abnehmen, Amerika seine Rolle neu finden müssen.
Und die anderen Nationen, die stärker geworden sind, werden ihre Führungsrollen in der Welt entsprechend annehmen müssen. Und das muss sich auch in den wirtschaftlichen Weltinstitutionen entsprechend niederschlagen.
Die Übertreibungen der Finanzindustrie, die jetzt zu einer weltweiten Wirtschaftskrise führen, werden neue Regelwerke zur Folge haben. Die Staaten, die Politik ruft nach mehr Kontrolle. Das sei unumgänglich und nötig, sagt auch Rolf Soiron, der früher selbst auf lokaler Ebene politisch tätig war. Aber er weist darauf hin, dass Regeln die Gefahr in sich tragen, Wachstum zu beschränken, und fragt sich,
sind wir dann in der Lage, Wenn wir größere Sicherheit durch stärkere Regulation wollen, sind wir dann in der Lage, das auch mit entsprechenden Abstrichen in den Erwartungen an die Systeme, die uns im Rest des Lebens tragen, zu vereinbaren? Und sind wir bereit, dann das geringere Wachstum zu akzeptieren und seine Folgen, die es beispielsweise auf die Sozial-, Pensions-, Gesundheits-, Bildungssysteme dieser Welt haben wird?
Viele offene Fragen, genügend Anlass, sich Sorgen zu machen. Ja, sagt Rolf Soiron und wiederholt, dass der Blick auf die Realität nicht dazu führen soll, eine gewisse Zuversicht in die eigenen Stärken zu verlieren. Sagt dies im Wissen darum, dass viele derzeit diese Möglichkeit nicht haben.
Das ganze ausführliche Gespräch mit Rolf Soiron hören Sie morgen früh im Wirtschaftsmagazin Trend auf DRS1 um 7:45. Aus Umweltschutzgründen verbietet Österreich seit gestern den Lastwagentransport von Müll, Aushub, Rundholz, Steinen oder Personenautos über die Tiroler Inntalautobahn. Dieses unverderbliche Material soll auf die Bahn, sagt man im Tirol. Und im Sommer soll das Verbot auch auf andere Güter ausgeweitet werden. Insgesamt erhofft man sich 200.000 Lastwagenfahrten weniger durch Tirol. Ob es dazu kommt, ist unsicher. Die EU-Kommission hat schon eine Klage eingereicht. Joe Schelbert.
Als Österreich in den 90er Jahren mit der EU den Transitvertrag abschloss, versprachen die Verhandler der Tiroler Bevölkerung eine sukzessive Verlagerung des Gütertransports von der Straße auf die Schiene. Im Jahr 2008 sollten demnach nur noch 1300 Lastwagen täglich den Brenner überqueren. Doch in Wahrheit waren es letztes Jahr jeden Tag zwischen 6.000 und 7.000, insgesamt etwa 2 Millionen. Mit der Folge, dass im Land Tirol heute 30 Millionen Quadratmeter als Luftsanierungsgebiet gelten, was einsamen Rekord im Gebiet des europäischen Binnenmarktes bedeutet. 60% der Tiroler Bevölkerung sind davon betroffen. Im Tiroler Unterland hat sich laut der Ärztekammer die durchschnittliche Lebenserwartung um 12 Monate verringert, 500 vorzeitige Todesfälle und gegen 4000 zusätzliche Asthmafälle würden jährlich registriert. Zudem verhindert die permanente Luftverschmutzung die Ansiedlung neuer Betriebe aus Umweltschutzgründen. Im Jahr 2005 erließ die Tiroler Landesregierung deshalb ein Fahrverbot für Holz, Getreide, Baustahl und Müll. Die EU-Kommission klagte schon damals sofort auf Verletzung der Dienstleistungsfreiheit und auf Behinderung des freien Warenverkehrs. Und der EU-Gerichtshof hielt die Klage für dringlich und verbot das Transportverbot. 3 Jahre hat man jetzt verhandelt, ohne sich zu einigen. Die EU-Kommission verlangte, Zitat, ein balanciertes Ergebnis, das den Bedürfnissen des freien Warenverkehrs und den Bedürfnissen des Umwelt- und Gesundheitsschutzes voll Rechnung trage. Die Tiroler stellten sich jedoch auf den Standpunkt, dass ein Verbot des Straßentransports im Inntal den freien Warenverkehr nicht behindere. Schließlich gäbe es auch noch andere Straßenverbindungen von Deutschland nach Italien und vor allem auch noch die Eisenbahn. Um der Lastwagenlawine und der damit verbundenen Luftbelastung Herr zu werden, gäbe es keine andere Möglichkeit als dieses Verbot. Und sie setzten es auf Neujahr in Kraft. Die abgas- und lärmgeplagten Tirolerinnen und Tiroler hoffen jetzt auf jährlich 200.000 Lastwagenfahrten weniger. Doch ob das Verbot lange hält, ist nicht sicher, denn die EU-Kommission hat erneut Klage eingereicht. Die Fahrverbote verstießen gegen die Freiheit des Warenverkehrs und könnten zudem Hersteller, Abnehmer und Transporteure der betroffenen Produkte in ihrer Existenz gefährden. Österreichs Bundesregierung gibt sich dennoch zuversichtlich, man sei auf die Auseinandersetzung vor Gericht gut vorbereitet, erklärte die zuständige Ministerin. Und das Entscheidende sei, dass die betroffene Bevölkerung jetzt durch diesen ersten Schritt, wie sie sagte, entlastet werde.
Joe Schelbert über Verkehrsverlagerung oder Verkehrsbeibehaltung in Österreich. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Martin Durrer. Für die Nachrichten Thomas Akola, Mikrofon war Kaspar Selk.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.